So, nach der kurzen Pause, hoffe, ihr habt auch eine gemacht. Dann könnt ihr euch etwas erholen, euch die Zeit nehmen. Setzen wir unser Studium fort, 5. Buch Mose. Wir kommen jetzt zu den nächsten drei Blöcken, die ihr euch im Groben euch kurz vorstellen möchte. Ich zeige sie euch nochmal. Also nachdem diese vier wir uns angeschaut haben, kommen wir eben zu den nächsten drei. Der nächste ist Kapitel 7, Vers 1 bis 26. Da geht es um die Grundlage des Gesetzes. In gewisser Weise, nachdem wir so in das Gesetz hineingeführt worden sind, das Gesetz selbst kurz vorgestellt bekommen haben, das Wesen des Gesetzes uns angeschaut haben, den Mittler angeschaut haben, dann das Wesen des Gesetzes angeschaut haben, wird das Ganze jetzt vertieft, nochmal deutlich gemacht. Also ich sage nochmal eine Etage tiefer gegangen, um das Gesetz uns vorzustellen, aber auch zu zeigen, was es mit dem Gesetz auf sich hat, was es eigentlich braucht. Und das ist Kapitel 7, Kapitel 8 und Kapitel 9. Ich stelle euch ganz kurz vor und dann gehe ich mit euch exemplarisch durch die einzelnen Verse durch und wir lesen uns ein paar Verse gemeinsam an. Zuerst mal ist der Teil 1 die Grundlage des Gesetzes und da ist die ganze Thematik der Erwählung. Auch das Gesetz hat was mit Erwählung zu tun und das Volk, das Gott sich mit dem Gott sich einen Bund schließt, das Volk, das er sich auch gerettet hat, hat was mit Erwählung zu tun. Dazu gleich noch ein paar Gedanken mehr in Kapitel 7. Das führt dann weiterhin, das ist die zweite Grundlage des Gesetzes, Teil 2, uns wir anschauen. Und da wird deutlich, dass auch dahinter in allen Wirken letztendlich auf die Kraft Gottes es ankommt. Sehr wichtig, um diese beiden Ebenen zu unterscheiden und auch, dass wir für uns die Wahrheit da verstehen. Da wird vorgestellt, wer hinter all dem ist und in welcher Kraft das Ganze geschieht. Und letztendlich geht es auch da und selbst auch unter dem Gesetz, unter die Kraft. Es geht um Kraft Gottes. Und dann kommt als der nächste Punkt, die Grundlage des Gesetzes, Teil 3, geht es um die Macht Gottes. Also er zeigt nicht nur die Kraft Gottes als die Grundlage, der Abschnitt zeigt uns auch die Macht Gottes als Grundlage. Also in diese drei Blöcke gehe ich jetzt kurz mit euch hinein, lesen ein paar Verse an und dann kommen wir auch schon dann eben zu den nächsten Abschnitten. Aber erstmal mal diese drei Punkte. Gucken wir uns da dieses gemeinsame Kapitel 7. Vielleicht könnt ihr die Zeit euch nehmen. Das ist ja das Gute bei diesem Format und bei dieser Art und Weise des Unterrichts. Ihr könnt ja kurz Pause machen und erstmal Kapitel 7 lesen. Dann so ein paar Erläuterungen, die ich dazu geben werde, euch anhören. Dann macht ihr wieder Pause und dann könnt ihr euch Kapitel 8 erstmal durchlesen. Und macht euch da ein paar Stichpunkte, stellt Fragen an den Text, was euch auffällt, notiert es mal, arbeitet es vielleicht für euch mal durch, ob ihr diese beiden Ebenen in diesen Kapiteln auch findet, also den Anspruch des Gesetzes und dann die Verheißung oder der Schatten und Vorbild auf Christus hin, auf das Evangelium hin. Also die in diesen beiden Ebenen dann durchlesen und vorbereiten. Und das Gleiche, dann drückt ihr wieder Pause und beziehungsweise, ja, nachdem ihr es erarbeitet habt, dann hört ihr die Erläuterung von mir, schaut, ob wir da gemeinsam das Gleiche entdeckt haben, das Gleiche sehen. Und dann könnt ihr wieder den nächsten euch in dieser gleichen Weise Abschnitt euch zuwenden. Also in gewisser Weise ein persönliches Studium euch das widmen und durch die Möglichkeit, die Pause zu drücken und die Zeit zum Lesen und Studieren, verpasst ihr auch nichts, was ich sage und dann könnt ihr euch wieder weiterlaufen lassen. Das ist schon ein Vorteil. Wenn ihr euch das, wenn das zu viel ist, dann könnt ihr das auch am Stück einfach anhören. Aber lasst uns da hineingehen. Also die erste Grundlage ist das Thema der Erwählung. Hier werden zwei Dinge vor allem groß gemacht oder zwei Dinge vor allem wichtig gemacht. Zu einem ist, dass hinter all dem Handeln mit Gottes Volk die Erwählung, das heißt sein souveränes Handeln steht. Auch das Volk Israel nach dem Fleisch hat sich selbst nicht zum Volk Israel gemacht. Diese Nation hat sich nicht selbst gegründet, sondern Gott hat es selbst getan. Und zwar beginnend in Abraham. Abraham, der Vater der Nation Israels, der kam nicht auf die Idee, sein Vaterland, seine Nation zu verlassen und ein eigenes Volk zu gründen, sondern das tat Gott. Und wenn man die Geschichte Abrahams genau studiert, dann sieht man allein in dem Handeln Gott ihm gegenüber und der Art und Weise eben Gottes Souveränität und Gottes Handeln, Gottes Erwählung. Das heißt, Gott hat sich aus den Völkern, Gott hat sich aus den Nationen, hat sich ein Mann rausgenommen. Er hat sich ein Mann erwählt. Und in ihm und in Abraham hat er sich ein Volk geschaffen. Wiederum, das macht deutlich, dass es allein an Gott ist und an seine Verheißung, an seinem Plan, an seinem Denken, an seinem Wollen. Es liegt in Gott, es lag nicht in Abraham, es lag in ihm. Wenn man sich die Geschichte Abrahams anschaut, sehen wir, dass Abraham Fehler hatte, dass Abraham mangelte, dass Abraham stolperte, dass Abraham auch fiel. Aber weil Gott ihn erwählt hatte, weil Gott Abraham berufen hat, und letztendlich auch ihm den Glauben geschenkt hat und Glauben beigebracht hat, hat er in Abraham sich ein Volk erwählt. Allein in seinen souveränen Handlungen. In gleicher Weise finden wir auch dieses Bild in Christus. Gott hat in Christus, in eine Person, und zwar in seinem Sohn, sich ein Volk erwählt. Er hat ihn erwählt, deswegen redet die Bibel an vielen, vielen Stellen von Christus, auch in den Propheten, Jesaja, mein Erwählter, mein Auserwählter. Also Gott hat sich eben einen auserwählt und gesagt, in diesem und in seinem Samen, in seiner Nachkommenschaft wird er sich ein Volk schaffen. Ein Volk zu seinem Besitztum, ein Volk zu seinem Eigentum, ein heiliges Priestervolk. Und zwar in der Nachkommenschaft Christi, so wie in der Nachkommenschaft Abrahams eine Nachkommenschaft, ein Volk erwählt worden war. So finden wir das Gleiche auch in Christus. In ihm, in Christus hat sich Gott ein Volk erwählt. Und das heißt, er hat Christus als den Ursprung dieses Volkes genommen, wie in Abraham. Und die Nachkommen aus diesem sind die Erwählten, die Gott gehören. So, das macht deutlich, dass es bei Gott ist. Der zweite Gedanke liegt darin, dass diese Erwählung eine Absonderung beinhaltet. Das lesen wir vielleicht Kapitel 7, Vers 1 an. Wenn der Herr, dein Gott, dich in das Land bringt, in das du jetzt hineinkommst und das in Besitz nehmen, und wenn er dann viele Nationen von dir hinaustreibt, und dann werden sie aufgezählt, die Hethiter und die Gergasiter und die Amoriter und so weiter, sieben Nationen größer und stärker als du. Und wenn der Herr, dein Gott, sie dir dahin gibt und sie schlägt, es ist der Herr, der Gott, der das macht. Er treibt diese sieben, also die ganzen Nationen, sieben als die Zahl der ganzen Nationen, er treibt die ganzen Nationen von dem Volk aus. Er gibt sie in seine Hand. Es ist das Handeln Gottes. Es ist das Handeln des souveränen Gottes. Er bringt sein Volk ins verheißene Land. Er vertreibt die anderen Nationen, die nicht seine Nation sind. Es ist das Handeln Gottes. Und dann sagt er, Vers 3, und du sollst dich nicht mit ihnen verschwägern. Also keine Beziehung mit ihnen eingehen, sich nicht mit ihnen vermischen. Das ist der Gedanke. Der Grund wird hier genannt, denn er würde deinen Sohn von mir abwenden, dass er anderen Göttern dient, und der Zorn des Herrn würde gegen dich entbrennen und er würde dich schnell vernichten. Sondern so sollt ihr an ihnen tun. Ihre Altäre sollt ihr niederreißen und ihre Gedenksteine zerbrechen und ihre Ascherim umhauen, ihre Göttenbilder mit Feuer verbrennen. Also Gott hat sich ein Volk erwählt, und die Erwählung bringt eine Absonderung mit sich, eine Nichtvermischung. Gott hat sich aus der Welt ein Volk erwählt und warnt davor, gleichförmig dieser Welt zu sein, ein Teil dieser Welt zu sein. Darum, wir sind in der Welt, aber wir sind nicht von der Welt. Und so wie nach dem Gesetz diese Grundlage für das Volk Gottes die Erwählung ist und somit diese Erwählung aber auch die Absonderung beinhaltet, das Gleiche als Vorschattung für die eigentliche Erwählung in Jesus Christus. Gott hat auch uns in Jesus Christus erwählt. Das heißt, ganz, ganz wichtig an diesem Punkt möchte ich euch erklären, was bedeutet in Jesus Christus erwählt. Es bedeutet, dass Gott vor Grundlegung der Welt dich und mich in seinem Volk haben wollte. Und weil er aber eben allwissend ist und weiß, dass wir seine Herrlichkeit ermangeln werden, dass wir sündigen werden, dass wir fallen werden, dass wir nicht aus eigener Kraft nach den Maßstäben Gottes leben werden, hat er einen Plan geschlossen, uns zu heiligen, uns zu reinigen, damit wir heilig und tadellos vor ihm sein. Und zwar wie? Er hat den Plan vor Grundlegung der Welt geschlossen, für sein Volk in Jesus Christus eine Erlösung zu schaffen. Und das meint, dass wir in Jesus Christus erwählt worden sind. Das bedeutet, weil er vor Grundlegung der Welt um unsere Sünde wusste, hat er einen Weg in Jesus gefunden, dich trotzdem anzunehmen und dich trotzdem in sein Volk zu berufen und in sein Volk einzupropfen. Er hat einen Weg gefunden, und zwar in Jesus Christus. So, seine Entscheidung, dich abzusondern aus dieser Welt, aus dieser sündigen Welt, seine Entscheidung, dich zu seinem Volk mitzuzählen und zu seinem Volk zu berufen, lag in der Grundlage und in der Voraussetzung, in dem Ratschluss, dass Jesus bereit war, für dich und für deine Sünden zu sterben. Das ist in Jesus Christus erwählt. So wichtig. Das heißt, Gott, viele verstehen so, in Jesus Christus erwählt. Gott wusste, dass wir später uns für Jesus entscheiden werden, weil er allwissend ist. Und darum hat er uns erwählt. So, das ist der Weg, den viele Ausleger gehen. Aber das ist nicht das, was das Wesen der Erwählung ist. Ich werde euch das gleich zeigen, hier von Mose. Hier geht es nicht darum, dass Gott aufgrund unserer Entscheidung und unserer Leistung uns erwählt hat, weil wir uns für Jesus Christus entscheiden würden. Das wusste Gott. Also hat er uns in Jesus Christus erwählt. Nein, nein. Der Gedanke ist ein anderer, oder die Realität ist eine andere. Weil Gott vor Grundlegung der Welt wusste, wir kriegen es allein nicht hin und wir sind schuldig und Sünder, hat er in dem Werk Jesu Christi, in dem Wissen, was Jesus, oder in dem Plan, ja, und im Wissen, dass Jesus mit Leiden, sterben und auferstehen wird, das Gesetz erfüllen, die Gerechtigkeit uns schenken wird, darum hat er uns in ihm, also in diesem Werk und in dieser Erlösung, hat er für uns ein Ja gefunden. Und die Bibel sagt gleich auch, warum, auf welcher Grundlage. Aber das ist das Wesen der Erwählung. Und genauso wie bei dem Israel nach dem Fleisch, die Grundlage für das Handeln Gottes und eine Bildung eines Volkes zu seinem Besitztum in der Erwählung liegt, genauso auch liegt die Grundlage für unsere Rettung, genau das Gleiche. Israel hat sich selbst nicht zu einem Volk gemacht. Wichtig, Israel hat sich selbst nicht entschieden, Israel zu sein. Israel hat sich nicht selbst entschieden, sondern Gott hat sie erwählt. Und er hat sie erwählt und hat sie aus der Welt herausgerufen, herausgerettet. Aus Ägypten hat er sie gerettet auf Grundlage der Erwählung, weil er sich dieses Volk erwählt hat. Er hat sie gerettet, nicht weil sie so gut waren, nicht weil sie so fromm waren und weil sie so an ihn geglaubt haben. Sie lebten in Ägypten, sie dienten, sie waren versklavt, sie waren nicht frei in ihrer Entscheidung. Sie konnten da nicht frei raus. Sie konnten nicht entscheiden und sagen, okay, wollen wir da in Ägypten dienen oder wollen wir nicht? Nein, das ist böse und Pharao ist ein Götzendiener und er sagt, er ist Gott und wir wollen nicht und es gibt nur einen Gott und wir wollen uns für ihn entscheiden, wir wollen ihm dienen und nicht Pharao und jetzt gehen wir. Das ist doch nicht die Geschichte. Wir kennen doch, wir haben das doch gelesen. Der Grund, warum sie gerettet worden sind, weil Gott sie retten wollte. Weil er sie erwählt hat als sein Eigentum. Sie wollten nicht. Als er Mose geschickt hat und er gesagt hat, kommt, wollten sie gehen? Nee. Erst mit Zeichen und Wundern und starker Hand hat Gott sie dazu gebracht. Er hat sie da regelrecht rausgetrieben aus Ägypten, sodass die Ägypter sie hinausgeschmissen haben und sogar noch Dinge mitgegeben haben. Geht, geht von uns. Also die Rettung Israels war ein Akt der Erwählung und des Handeln Gottes, des souveränen Handeln Gottes und nicht darin begründet, in der Entscheidung Israel gerettet zu werden. Wenn das schon unter dem Gesetz so ist. Unter dem Gesetz, wie viel mehr ist es unter der Gnade? Wenn es unter dem ersten Bund so war, wie viel mehr unter dem in dem zweiten Bund, der nicht auf Werken beruht? Wenn selbst der Dienst und der Bund der Werke in der Erwählung begründet ist, wie viel mehr der Bund der Gnade in der Erwählung? So wichtig. Die Erwählung beinhaltet eben das Herausführen aus den Nationen, ein Heiligen des Volkes, sich nicht vermischen mit der Welt. Das beinhaltet alles dieses Thema der Erwählung. Aber jetzt kommt Vers 6. Auf welcher Grundlage? Warum? Warum? Und das ist jetzt so wichtig. Und diese Lehre ist keine neue Lehre. Das ist nicht etwas, was Paulus oder Johannes oder das Neue Testament oder Jesus oder Luther oder Calvin gelehrt haben, oder Spurgeon oder wie auch immer, sondern es ist etwas, was grundlegend und schon verheißen worden ist und hier schon gelehrt wird. Nur als Beispiel, 5. Mose 7, Vers 6. Jetzt sagt Gott, denn du bist dem Herrn, dein Gott, deinem Gott, ein heiliges Volk. Schaut mal, ein abgesondertes, ein heiliges Volk von ihrem Verhalten war davon nicht viel zu sehen. Von ihrer Stellung sind sie, weil sie Gott sich erwählt hat, aus der Welt erwählt hat, ist ihr Stand, sie sind ein abgesondertes, das steht ein heiliges Volk, von Gott abgesondert von den anderen Völkern. Das ist von ihrem Wesen her, von ihrer Stellung her, von dem Verhalten und von dem Tun sind sie noch weit davon entfernt. Aber das ist von ihrer Stellung her. Denn du bist dem Herrn, du gehörst Gott. Er hat sich dieses Volk erwählt. Deinem Gott ein heiliges Volk. Dich hat der Herr, dein Gott, erwählt. So, hier steht's. Dich hat Gott erwählt. Mose lehrt. Nicht du hast ihn erwählt. Erinnert euch, was Jesus gesagt hat zu den Jüngern. Nicht ihr habt mich erwählt, Johannes Kapitel 10. Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt, damit ihr hingeht und Frucht bringt und eure Frucht bleibe. Darin wird der Vater verherrlicht. So, es ist nicht der Mensch wählt und erwählt Gott, sondern Gott wählt und erwählt Menschen. Gott erwählt sich ein Volk zum Eigentum. Gott erwählt sich ein heiliges Volk. Gott erwählt sich ein Volk aus den Nationen und er sondert sie heraus und er rettet sie aus ihnen heraus und er heiligt sie. Das ist das, was Mose hier schon zu dem Volk lehrt. Wiederum zwei Ebenen, nach dem Gesetz und nach der Gnade. Wir verstehen die Prinzipien hier. Und schaut mal, Vers 6 nochmal. In der Mitte, dich hat der Herr, dein Gott, erwählt, dass du ihm zum Volk seines Eigentum wirst, aus allen Völkern, die auf dem Erdboden sind. Also, aus allen Völkern eine Wahl getroffen, eine Auswahl getroffen. Er hat sich aus den Völkern, aus den vielen, vielen Völkern, hat er sich ein Volk erwählt, hat er sich ein Volk geschaffen. Das ist das Bild. Das ist das Bild. Aus den Völkern erwählt sich Gott sein eigenes Volk. Ich weiß, was die Lehre der Erwählung bei vielen Menschen macht. Ich weiß, wie viele sich darüber aufregen, wie viele sie das sogar als Irrlehre bezeichnen, wie viele sich da wehren und schreien und sagen, das ist aber gegen den freien Willen des Menschen und was nicht alles damit lästerliches geredet wird. Aber interessanterweise, all diese Menschen, die da so stark gegen die Lehre der Erwählung sind, sie haben kein Problem irgendwie mit diesen Stellen, dass Gott Israel sich aus den Nationen erwählt hat. Damit haben sie kein Problem. Warum nicht anderen? Warum nicht die Kanaaniter? Warum nicht die Edomiter? Warum nicht die Philister? Warum hat er sich Gott Israel erwählt? Warum nicht die anderen? Warum schreit da keiner ungerecht? Warum schreit er, oh, warum hat er Gott die erwählt? Das ist doch ungerecht gegenüber den anderen, die Armen. Da gibt es wenig Anmerkungen, da gibt es wenig Kommentare, dagegen gibt es wenig Rebellion, dass Gott sich Israel aus den Nationen erwählt hat. Bis heute. All diese Menschen, die haben keine Schwierigkeit zu glauben, dass Israel eine privilegierte Stellung in dieser Welt hat. Dass Israel nach dem Fleisch, sie glauben bis heute, eine Stellung hat, die gegenüber den Nationen weit höher und weit besser ist. Dass sie das Auge Gottes sind und wer sie antastet, tastet Gott an und so weiter. Sie haben die kämpfen gegen die Lehre der Erwählung, sie kämpfen gegen die Lehre der Erwählung, aber halten an der Erwählung Israels fest und an ihrer Privilegierung gegenüber den anderen Nationen. Das ist jetzt nicht das Thema Israels an sich selbst, das ist nicht, was ich jetzt an dieser Stelle entfalten möchte, sondern das Prinzip der Erwählung. Das Prinzip der Erwählung beginnt hier. In dem Schatten und Bild eines irdischen Volkes, das anhand dem Gott die wahre Rettung. Ihr stimmt doch mit mir ein, wenn ich sage, dass die Rettung aus Ägypten nur ein Bild für die wahre Rettung aus dieser Welt bedeutet. Dass das Passahlamm in Ägypten nur ein Bild auf das wahre Passahlamm ist. Dass das Blut eines Lammes, das nur das wahre Blut Jesu Christi bedeutet, oder? Diesen Sprung, der ist ja nicht so weit, weil das Neue Testament uns das ja klar bezeugt. Wenn wir aber das annehmen und verstehen, dass das, was mit Ägypten, mit Israel, als ein Schatten, ein Bild der Erfüllung in dem Evangelium in Jesus Christus sich mündet, warum fällt uns dann schwer, auch diese Wahrheiten in Bezug, dass Gott sich ein Volk, das er aus Ägypten gerettet hat, dass er dieses Volk vorher erwählt hat, warum fällt uns da das dann schwer, das da anzunehmen, aber in Bezug auf unsere Rettung des wahren Volkes, des Israel Gottes nach dem Geist, warum fällt es uns da schwer zu glauben, dass Gott sich da auch ein Volk erwählt? Und zwar nicht in Abraham, sondern in Christus Jesus. In dem einen, durch ihn wir alle Nachkommen sind, und zwar Söhne Gottes sind. Jetzt, welche Grundlage? Jetzt gehen wir noch einen Schritt weiter. Auf welcher Grundlage hat er aber diese Erwählung getroffen? Und das ist das Entscheidende. Gott hat das nicht getan, weil in uns etwas zu finden wäre. Oder andersrum, lasst uns erstmal bei Israel bleiben. Gott hat das nicht getan, weil in Israel ein Vorzug gegenüber den anderen Nationen war. Lest mal mit mir Vers 7. Nicht, weil ihr mehr wert als alle Völker, hat der Herr sich euch zugeneigt und euch erwählt. Ihr seid ja das Geringste unter allen Völkern. So, es lag nicht in euch, nicht weil ihr diese Privilegierte, weil ihr das Größte, das Beste, das Schönste, das tollste Volk wart unter allen Nationen. So, Gott hat sich dieses Volk erwählt und nicht geguckt, was sind die Besten, was ist das beste Volk, Evolutionstheorie-mäßig, was sind die Stärksten, was sind die Fähigsten, was sind die Frömmsten, was sind die Konsequentesten, was sind die Intelligentesten. Das ist nicht die Grundlage gewesen, wie Gott sich ein Volk gewählt hat, wie Gott sich auch das Volk erwählt hat. Das ist nicht die Grundlage gewesen. Nicht, weil ihr mehr wert als alle anderen Völker. Das ist nicht, weil ihr mehr wert seid. Nicht nur an Zahl, nicht nur an Menge, sondern auch an Leistung, an Fähigkeit, an Besonderheit. Ihr seid nicht das Volk schlechthin gewesen, wo gesagt, ich gucke mir die Völker der Welt an, ich gucke mir die Nationen an und denke, okay, welches Volk erwähle ich aus diesen allen Nationen und beruft mir eine Nation zu meinem Besitztum? Eine Nation, durch die ich mich verherrlichen will, durch die ich meine Herrlichkeit offenbaren will, denen ich mich offenbaren will, denen ich mein Wort geben will, die mir dienen soll. So, welches Volk nehme ich? Und was ist die Grundlage dafür? Wenn die Grundlage in dem Volk wäre, das wäre Werke. Das heißt, wenn Gott angeschaut hätte, was können sie leisten, dann hätte er ein anderes Volk wahrscheinlich genommen. Aber darum sagt die Schrift, nicht weil ihr mehr wert als andere Völker, war der Herr euch zugeneigt und euch erwählt. Ihr seid ja das Geringste unter den Völkern. So, was ist die Grundlage der Erwählung? Wird uns hier gelehrt, das Geringste sein, das Niedrigste sein, das Kleinste sein. Kommt euch das bekannt vor in dem Kontext der Erwählung? Geht mir mit dem 1. Korintherbrief. Ich bin mir sicher, das sind die Stellen, das ist auch die Stelle, die euch gerade als kundige Bibelleser in den Sinn kommt. 1. Korinther ab Vers Kapitel 1, 1. Korinther 1 ab Vers, ich lese ab Vers 20. Wo ein Schriftgelehrter, wo ein Wortstreiter dieses Zeitalters? Hat nicht Gott die Weisheit der Welt zur Torheit gemacht? Denn weil in der Weisheit Gottes die Welt durch die Weisheit Gott nicht erkannte, hat es Gott wohlgefallen, durch die Torheit der Predigt den Glaubenden zu retten. Also Paulus argumentiert und macht deutlich, dass die Maßstäbe Gottes andere Maßstäbe sind wie die Maßstäbe der Welt. Es geht hier nicht um Redeweisheiten, es geht hier nicht um die Wortstreiter dieses Zeitalters, also die Wortführer, die Anwälte, die intelligenten Menschen, die rhetorisch brillanten Menschen, die die Welt erklären, die Welt bestimmen, die sagen, wie es funktioniert. Die sagen, in der Intelligenz des Menschen und in seiner Intelligenz und in seiner Leistung haben sie Gott nicht erkannt. In ihrem Überlegensein waren sie nicht in der Lage, Gott zu erkennen. Das ist, was Paulus sagt. Und darum hat Gott es gefallen, sich durch die Schwachheit und durch die Schwachheit erkennen zu lassen, durch eine Torheit erkennen zu lassen. Durch eine einfache Predigt, keine brillante wissenschaftliche Abhandlung und irgendwelche wissenschaftliche Argumentation, sondern durch eine Predigt, die für die ganzen intelligenten, hochstehenden, starken, emanzipierten, humanistischen Menschen, für die ist es, war das dumm, es war schwach, es hat nichts bedeutet. Schaut mal, Vers 22. Und weil denn die Juden Zeichen fordern, die wollen Beweise. Und die Griechen Weisheit suchen, die wollen dieses Verständnis, die wollen tiefe Gedanken. Predigen wir Christus als gekreuzigt, den Juden ein Ärgernis und den Nationen eine Torheit. Den Berufenen selbst aber, Juden wie Griechen, Christus Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Jetzt kommt's. Denn das Törichte Gottes ist weiser als der Menschen. Und das Schwache Gottes ist stärker als der Menschen. Denn seht eure Berufung, Brüder, dass es nicht viele Weisen nach dem Fleisch, nicht viele Mächtige, nicht viele Edle sind. Paulus sagt, guckt mal, wen Gott beruft. Wen rettet Menschen? Wen rettet Gott? Welche Menschen rettet Gott? Schaut euch mal sie an. Er sagt nicht, da gibt es keine Intelligenten. Er sagt nicht, das sind alles Dumme, sondern er sagt, es sind nicht viele. Es sind nicht viele Menschen, die auf diesem Niveau, die Welt denken, die Welt erklären und in dieser Welt leben. Es sind nicht viele, die imstande sind, Gott zu erkennen. Das gibt es welche, aber es ist Gnade bei Gott. Und jetzt schaut mal, was er sagt. Vers 27. Sondern das Törichte der Welt hat Gott auserwählt, damit er die Weisen zuschande mache. Und das Schwache der Welt hat Gott auserwählt, damit er das Starke zuschande mache. Und das Unedle der Welt und das Verachtete hat Gott auserwählt, das was nicht ist, damit er das, was ist, zunichte mache. Das ist Gott die Grundlage oder warum Gott wählt oder wen Gott wählt, liegt nicht in unserer Leistung, liegt im Gegenteil in unserer Nichtleistung. Es liegt nicht in unseren guten Werken, sondern es liegt in unseren schlechten Werken, wenn man das so sagen kann. Gott erwählt das, was nichts ist. Warum? Warum macht er das? Warum erwählt Gott sich ein Volk, das das Schwächste unter den Nationen ist? Warum erwählt Gott ein Volk, das das Kleinste unter den Nationen ist? Warum macht er so? Warum geht er diesen Weg? Was sieht er in diesen Menschen, dass er sie erwählt? Warum sucht er diesen Weg? Wir lesen es. Noch Korintherbrief, Vers 29. Und das ist jetzt der Grund. Dass sich vor Gott kein Fleisch rühme. Darum geht es. Dass sich vor Gott kein Fleisch rühme. Gott erwählt sich ein Volk. Er nimmt das Schwächste, er nimmt das Niedrigste, er nimmt das Kleinste. Und damit zu zeigen, in dem, was er mit ihnen tut und wie es mit ihnen tut und zu was er es bringt, damit Gott darin verherrlicht wird, damit man deutlich wird, es ist allein Gottes Kraft und es ist allein Gottes Macht, ist das, was dazu fähig ist, aus diesem kleinen Volk das zu tun, was er tut, eine große Nation zu schaffen. Schaut mal mit mir kurz hier vom Aufbau an. Guck mal hier, wir sind bei dem ersten Teil, das ist die Erwählung hier. Wir lernen jetzt die Grundlage, warum Gott dieses Volk sich erwählt. Und jetzt schaut mal, was dann kommt. Es geht, dann wird deutlich, es ist die Kraft Gottes und dann kommt, es ist die Macht Gottes. Das ist der Gedankengang, das ist der Zusammenhang der Abschnitte, die hier jetzt folgen. Könnt ihr mir da folgen? Also, warum nimmt sich Gott Israel? Es liegt nicht in ihrer Fähigkeit und ihrer Frömmigkeit. Im Gegenteil, er nimmt sich das Kleinste und das Schwächste, um deutlich zu machen, er ist der am Wirken. Er ist der am Handeln ist. Er ist der, der die Kraft hat. Er ist es, der die Macht hat, damit er und ihm allein die Ehre kommt. Paulus schreibt Vers 30 im Korintherbrief. Aus ihm aber kommt es, dass ihr in Christus seid, der uns geworden ist zur Weisheit von Gott und Gerechtigkeit und Heiligkeit und Erlösung. Damit, wie geschrieben steht, wer sich rühmt, der rühme sich des Herrn. Das ist der ganze Gedanke, warum es bei der Erwählung geht. Bei der Erwählung ist die Thematik nicht in erster Linie freier, nicht freier Wille. Das ist ein anderes Thema. Nicht ein anderes Thema, aber das ist nicht das Eigentliche. Ich sage es an dieser Stelle jetzt nochmal. Bei der Thema Erwählung geht es nicht, ob jemand will oder nicht. Das ist nicht das Problem. Die ganze Diskussion der unfreie Wille und so weiter, das ist nicht das Problem. Bei dem Thema der Erwählung geht es darum, ob jemand kann oder nicht. Denn wollen tun wir alle. Das Gute vollbringen wollen wir. Aber wir können es nicht. Wir können es nicht. Das ist das Problem. Wir können es nicht. Das Problem liegt nicht in dem Wollen, in dem freien Willen. Den haben wir. Das Problem liegt in unserem Nicht-Können. Und Gott nimmt sich ein Volk, nimmt sich das Schwächste, was es gibt, das Kleinste, um deutlich zu machen, es geht nicht. Es geht nicht. Es ist unmöglich. Es liegt nicht in euch. Um dann etwas deutlich zu machen, dass es allein seine Kraft ist und dass es allein seine Macht ist. Das ist der erste Punkt, der erste Punkt, Erwählung bringt eine Absonderung aus der Welt. Der zweite Punkt, die Erwählung, die Grundlage der Erwählung liegt nicht in uns, nicht in unseren Fähigkeiten, nicht in unseren Werken, nicht in unserer Leistung, sondern liegt allein in dem Plan Gottes, sich durch die Erwählung an uns zu verherrlichen, um seine Macht und seine Kraft deutlich zu machen. Und jetzt kommt ein herrlicher Abend. Ein Aspekt, der dritte Aspekt, geht man wieder in 5. Mose Kapitel 7. 5. Mose Kapitel 7. Da heißt es, nicht weil ihr mehr wert als alle Völker, hat der Herr euch zugeneigt, hat der Herr sich euch zugeneigt und euch erwählt. Ihr seid ja das Geringste unter allen Völkern. Vers 8. Sondern wegen der Liebe des Herrn zu euch. Das ist das Geheimnis der Erwählung. Das ist der dritte Punkt. Die Grundlage ist die Erwählung, ist nicht nur die Absonderung, Heiligung, es ist nicht nur die Kraftlosigkeit, damit sich Gott darin verherrlicht, sondern er tut es und er wählt aus Liebe. Er erwählt aus Liebe. Das heißt, er hat vor grundlegender Welt eine Entscheidung für dich getroffen und für mich getroffen. und hat gesagt, ich will Willi und XY, all die Namen, die er kennt und in sein Buch Vergrundlegung der Welt hineingeschrieben hat. Sagt, sie sollen zu meinem Volk dazugehören. Und damit es möglich ist, wird Jesus, mein Sohn, für sie sterben. Ich erwähle sie in Jesus Christus. Und das tue ich, weil ich sie liebe. Das ist Erwählung, ist auf der Grundlage der Liebe. Für viele ist diese Lehre lieblos. Sie weigern sich, das zu glauben, und sie halten das für lieblos. Die Lehre der Erwählung, die sagen, was ist das für ein Gott, der da den nimmt und den nimmt, das ist lieblos und das ist ungerecht und all diese Dinge. Aber die Bibel verknüpft die Lehre der Erwählung mit der Liebe. Ob wir es verstehen oder nicht, ob ich es gut erklären kann oder nicht. Und ich glaube, ich kann es nicht gut erklären, weil das Geheimnis so tief und so groß ist und jeglicher Versuch, es menschlich und auch aus der menschlichen Logik zu erklären, ich halte es für unmöglich. Es sind lächerliche Versuche, die ich immer wieder starte, aber das tue ich immer nach wie vor und immer. Und trotzdem, warum? Weil das die Schrift lehrt und ich dazu verpflichtet bin. Das zu lehren, weil die Schrift das lehrt, weil das Gottes Wort es sagt. Und allein in unserem Text hier, 5. Mose 7, wird die Liebe in den Zusammenhang mit der Erwählung gebracht. Nicht, weil ihr mehr seid, hat der Herr euch zugeneigt und euch erwählt, sondern in Liebe hat er das getan. Es ist eine Tat der Liebe. Ist euch bewusst? Nein, es ist euch bewusst. Vielleicht ist nicht bewusst, aber man handelt so. Liebe wählt. Und Liebe erwählt. Das ist das Wesen der Liebe. Die meisten von euch kennen diesen Prozess. Jetzt, morgen darf ich jemand trauen. Und da ist eine Wahl stattgefunden. Und eine hat einen erwählt. Das heißt, in diesem Moment, wo jemand einen anderen, jemand mit jemand anderen, also ein Mann mit einer Frau, eine Frau mit einem Mann, einen Bund schließt und sagt, wir gehören ab jetzt zusammen, wir sind jetzt eins, hat eine Wahl stattgefunden. Dieser Bund wird nicht geschlossen mit, ein Mann schließt nicht diesen Bund mit vielen Frauen. Die Schrift sagt, das ist gegen den Willen Gottes. Sondern ein Mann schließt einen Bund mit einer Frau. Und eine Frau schließt einen Bund mit einem Mann. Und diesen Bund, das Schließen des Bundes und dieses Versprechen, was letztendlich einen Bund ausmacht, bringt es mit sich, dass in dem Moment, wo ein Mann sich für eine Frau verspricht und sie heiratet und sie mit ihr einen Bund schließt, der Ehebund, dass er automatisch sie sich aus den vielen Frauen erwählt. Er nimmt sie heraus und sondert sich für sie ab. Sie ist nun für ihn heilig. In dem Moment hat er sich gegen die anderen entschieden. Das Bild habe ich schon immer wieder gesagt, aber ich habe das noch nicht gehört, was bei einer Hochzeit, wenn ein Mann ein Versprechen der Frau gegenüber ausgesprochen hat, dass der Rest der Frauen aufgestanden sind und die Brautjungfrauen und alle angefangen zu sagen, das ist aber ungerecht. Das ist aber nicht gerecht. Warum hast du dich für die entschieden? Wieso hast du nicht, was ist mit allen anderen? Es gibt so viele, die heiraten wollen. Das sind so viele, die allein sind. Wieso hast du sie nicht gewählt? Das ist ungerecht. Nein, da meckert keiner. Da rebelliert keiner. Da freut man sich an dieser Liebe, man freut sich an diesem Bund, man freut sich, dass sie einander gefunden haben. Und man versteht ab diesem Moment, dass diese Liebesbeziehung eine Erwählung bedarf und oder eine Erwählung zuvor war. Man hat eine Frau, einen Mann aus der Masse erwählt und ist mit dem Bund eingegangen. Die Liebe ist geknüpft an die Erwählung, die Erwählung ist geknüpft an die Liebe. So, die Entscheidung, warum man sie nimmt, gegen das menschliche Verständnis, liegt nicht in den Menschen selbst, nicht in ihren Werken, in ihrer Leistung, sondern weil Gott uns geliebt hat. Und jetzt komme ich an einen Punkt, Da kann ich euch keine Antwort geben. Da muss ich euch wirklich vertrösten, wenn ich das so sagen kann, oder euch sagen, dass diese Antwort nur der beantworten kann, der liebt. Wenn man mich fragt, warum hat sich der XY für den entschieden, warum liebt er den? Dann sage ich, ich habe keine Ahnung. Ich kann sagen, warum ich meine Frau liebe. Und sie kann sagen, warum sie mich liebt. Und selbst da, ehrlich, ich kann viele Antworten finden, wenn ich darüber denke, warum liebe ich meine Frau. Es gibt viele Gründe, ich kann einige aufzählen. Aber ehrlich gesagt, passieren Dinge in mir und da passierten Dinge in mir, als ich mich in sie verliebt habe, die habe ich überhaupt gar nicht unter Kontrolle. Warum auf einmal in ihrer Gegenwart meine Hormone verrückt spielten und meine Gefühle für sie verrückt spielten. Vieles von der Liebe. Das kann ich nicht erklären, das ist ein Geheimnis. Warum verliebt sich einer in den anderen und der eine in den? Das ist ein Geheimnis. Und dieses Geheimnis ist bei Gott, warum Gott dich und mich liebt. Warum hat er Jakob geliebt und Esau gehasst? Das müssen wir Gott fragen. Und das musst du Gott fragen. Das kann nur Gott beantworten. Aber er sagt, Liebe, und aus Liebe habe ich es getan. Und wenn wir Liebe verstehen, dann begreifen wir, dass das doch nichts Negatives ist. Und wenn wir uns anschauen, wer wir sind, mit all unseren Sünden, mit all unseren Vergehen, mit unserer Unfähigkeit, und dann begreifen, dass er uns trotzdem liebt, wie tief muss diese Liebe sein? Oder dann beginnen wir stückweise zu begreifen, was eigentlich diese Liebe bedeutet. Seine Liebe hat das Schwache gesucht, seine Liebe hat das Kleine gesucht, seine Liebe hat das Unfähige gesucht, seine Liebe hat das alles gesucht, um dadurch ein Zeugnis, um damit seine Liebe, denn Gott ist die Liebe, so groß werden zu lassen, damit diese Liebe so verherrlicht wird, dass die Liebe so groß gemacht wird, hat Gott sich das Unedle der Welt, das Schwache dieser Welt, das Sündige dieser Welt, das Kranke dieser Welt erwählt, um seine Liebe an uns und an diesem Volk zu demonstrieren. Was für eine herrliche Verheißung. Was für eine herrliche Verheißung. Und weil er diese Wahl getroffen hat, weil er uns geliebt hat, hat er ein Versprechen abgegeben. Und auf Grundlage von diesem Versprechen tut er alles. Geht mal mit mir in Vers 8. Sondern wegen der Liebe des Herrn zu euch und weil er den Eid hielt, den er euren Vätern geschworen hat. Welchen Vätern? Abraham, Isaak und Jakob. Unter welchem Bund? Nicht der Werke, nicht der Gnade. Der Gnade, Entschuldigung, nicht der Werke, sondern der Gnade. Hat er, der Herr, euch mit starker Hand herausgeführt und dich erlöst aus dem Sklavenhaus, aus der Hand des Pharao, des Königs von Ägypten? Warum hat Gott also das Volk erlöst? Warum hat er Gott das Volk aus Ägypten rausgeführt? Nicht wegen ihnen, sondern weil er einen Bund geschlossen hat, weil er aus Liebe etwas versprochen hat. Er hat gewählt. Aus Liebe hat er sich dafür entschieden und diese Liebe beinhaltet einen Eid, es beinhaltet einen Bund, es beinhaltet ein Versprechen. Er hat ein Eid geschworen, er hat ihnen gesagt, ich werde euch retten. Er hat Abrahams, da gab es das Volk gar nicht. Er hat gesagt, ihr werdet dann 400 Jahre danach werdet in Ägypten sein und dann werde ich euch wieder rausholen und. Gott hat alles vorher gesagt, er hat alles versprochen. Und weil Gott liebt und weil Gott erwählt hat, darum und nur darum geschieht das alles. Die Erlösung des Volkes Israels ist begründet in der Erwählung. Die Erwählung ist begründet in der Liebe. Die Liebe ist begründet in Gott. Und da kommen wir an unsere Grenzen. Da kommen wir an unsere Grenzen. So gilt es darin, Folgendes zu erkennen, dass Gott letztendlich derjenige, der ist, der für alles selbst verantwortlich ist, der es in seiner Hand hat und dass er durch sein Handeln sich verherrlicht. Schaut mal, was wir erkennen sollen. Vers 9. So erkenne denn, dass der Herr dein Gott der Gott ist, der treue Gott, der den Bund und die Güte bis auf tausende Generationen denen bewahrt, die ihn lieben und seine Gebote halten. Erkennen ist, dass Gott treu ist. Dass Gott, dieser Gott, treu ist, wenn, dass er zu seinem Bund steht. Wir stehen unter dem neuen Bund. Das Volk nach dem Fleisch, mit dem Mose, das ein Bund geschlossen ist, das war ein zweiseitiger Bund. Dieser Bund war dazu verpflichtet, Gott würde ihnen gegenüber so lange treu sein und so lange in Segen Gutes geben, solange sie ihren Teil dazu beitragen, ihre Werke. Wir stehen unter einem neuen Bund. Wir stehen nicht unter dem Bund Moses, sondern stehen unter dem Bund Abrahams. Wir stehen nicht unter dem erwählten Volk des Fleisches, wir stehen unter dem erwählten Volk des Geistes. Und mit uns hat Gott auch einen Bund geschlossen. Aber dieser Bund ist weit besser. Warum? Weil er nicht daran geknüpft ist, ob wir unseren Beitrag dazu beitragen können oder nicht. Dieser Bund ist nicht an unsere Werke geknüpft. Dieser Bund ist allein an das Werk Gottes selbst geknüpft. Und auch hier läuft das, was unter dem ersten Bund geschah, die Voraussetzungen, jetzt, das ist der erste Teil, die Erwählung, das ist ein Schatten, ein Bild für den neuen Bund, für unsere Erlösung. Und auch der ist begründet in der Erwählung. Und unsere Erlösung ist begründet in der Erwählung. Und die Erwählung ist begründet in der Liebe. Zum Schluss will ich euch für diesen Punkt bitten, mit mir einen Epheserbrief aufzuschlagen. Da ihr schon so oft ihn aufschlagen müsstet mit mir, werdet ihr ihn schnell finden. Und ich bin mir sicher, ihr könnt es auch mittlerweile gut auswendig. Guckt mir mit mir da hinein, Epheser Kapitel 1, Vers 3. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Er hat uns gesegnet mit jeder geistlichen Segnung in der Himmelswelt in Jesus Christus, in Christus. Wie er uns in ihm auserwählt hat. Also, es geht um den Vater. Das Thema ist was? Wir preisen Gott, wir verherrlichen Gott. Für was? Er hat uns auserwählt. Das gleiche Thema. Und jetzt schaut mal. Auserwählt hat vor Grundlegung der Welt. Das heißt, da gab es uns noch gar nicht. Da gab es die Welt gar nicht. Da gab es gar nichts. Da hat Gott diesen Plan gefasst. Und zwar was? In Jesus Christus. Das heißt, im Wissen der Erlösung Jesu hat er all das gemacht, obwohl er wusste, es wird alles aus unserer Perspektive alles katastrophal sein. Sündenfall, Rebellion, all das, Tod. Und warum hat er es trotzdem gemacht? In Christus Jesus. Weil er wusste, in Jesus Christus wird etwas Neues geschaffen. In Christus Jesus. Wir preisen Gott, weil er in Jesus trotzdem es getan hat. Und was hat er getan? Er hat uns erwählt vor grundlegender Welt. Und jetzt schaut mal, dass wir heilig und tadellos seien. Das ist der Plan. Gott hat vor grundlegender Welt gesagt, in Jesus Christus werde ich sie heilig und tadellos machen. Ich werde es tun. Er wird es tun, nicht wir, er. Und jetzt schaut mal, worin ist das alles begründet? Was sagt die Schrift? In Liebe. Er hat uns erwählt vor grundlegender Welt, dass wir heilig und tadellos sind. Und das in Liebe. Das ist die Grundlage. Um diesen Punkt abzuschließen, beziehungsweise euch noch einmal daran zu erinnern, wie ich heute angefangen habe. Also es gibt zwei Ebenen. Die eine Ebene ist, dass wir die Funktion des Gesetzes verstehen, das überführt von unserer Sündhaftigkeit und zeigt uns die Notwendigkeit unserer Erlösung in Jesus Christus. Das zeigt uns die Unmöglichkeit, diesen ersten Bund zu halten und seinen vollkommenen Maßstab gerecht zu werden. Das treibt uns dazu, dass wir begreifen, wir brauchen einen neuen Bund. Und parallel lesen wir und lernen wir an diesem ersten Bund, aber die Prinzipien und die Weisheiten des neuen Bundes. Das heißt, wir lernen auch hier, auf welcher Grundlage Gott uns erlöst. Und das ein Aspekt ist, es ist die Grundlage der Erwählung. Und wir haben jetzt gerade ein paar Punkte uns angeschaut, wie das alte System schon sagt, dass die Rettung mit Erwählung verknüpft ist, die Erwählung mit unserer Unfähigkeit und Kleinsein verknüpft ist, nicht in unserer Stärke und unsere Entscheidung und unsere Leistung und unsere Liebe und so, sondern die Errettung allein in der Liebe Gottes zu uns ist. Denn so sehr hat Gott uns geliebt, die Welt geliebt, die erste Welt sich erwählt und erlöst hat. Denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen, denn er hat uns zuerst geliebt, bevor wir ihn geliebt haben. Unsere Rettung ist begründet in der erwählenden Liebe Gottes. Er hat sich eine Braut erwählt. Er hat gesagt, ich will eine Braut. Und er hat sich aus den Nationen eine Braut erwählt. Hat sich für uns eine Entscheidung getroffen, für uns. Und schließt mit uns einen ewigen Bund. Und er wird diesen Bund vollziehen. Und es wird ein Hochzeitsmahl geben. Und die Braut wird herrlich, heilig und rein geschmückt sein. Und kommen vom Himmel das himmlische Jerusalem. Das Israel nach dem Fleisch. Das ist die Braut, mit der Jesus seinen Bund, seinen ewigen, heiligen Bund geschlossen hat, weil er sich diese Frau in Liebe erwählt hat. Das ist die Gemeinde. Ich hoffe, diese Lehre bewirkt in euren Herzen das Gleiche, was in mir. Anbetung und Dank. Kein Zweifel, kein Ärgernis, kein sich, sondern wirklich tiefe Anbetung. Ich zeige euch nochmal bis jetzt, was wir gemacht haben und was wir als nächstes tun werden. Da will ich mit euch beten. Also, wir haben uns die Einführung zum Gesetz, das Gesetz selbst angeschaut, den Mittel angeschaut und das Wesen des Gesetzes. Und jetzt gehen wir eine Etage tiefer und haben uns den ersten Punkt jetzt angeschaut. Die Grundlage des Gesetzes ist die Erwählung. Was kommt? Wir schauen uns die Folge daraus, warum es wichtig ist, dass wir das hier begreifen, weil die Erwählung etwas damit zu tun hat, dass wir begreifen, es ist allein Gottes Kraft und damit wir begreifen, es ist allein Gottes Macht. Das sind die Kapitel 8 und Kapitel 9. Das machen wir im nächsten Seminar. Ob das vor Ort sein wird oder ob das weiterhin in dieser Weise sein wird, wird sich zeigen in den nächsten Wochen. Ich vermute, dass das vielleicht sogar schon bei uns vor Ort sein wird und wir uns persönlich wieder sehen, umarmen können, gemeinsam essen und trinken können und vor allem aber auch gemeinsam das Wort Gottes verkündigen. Ich muss euch ehrlich sagen, mir fehlen eure Gesichter, mir fehlt die Umarmungen, mir fehlt die Verbundenheit und ich wäre euch sehr dankbar, wenn ihr da weiterhin an mich denkt, auch an den Dienst, aneinander und dass wir im Gebet und im Geist verbunden sind. Jesus segne euch und ich will zum Schluss beten. Jesus Christus, ich danke dir, dass die Gerechtigkeit Gottes nicht durch das Gesetz kommt, aber bezeugt wird durch das Gesetz und die Propheten. Und ich danke dir für diesen Abschnitt, der uns auch da tiefer hineinbringt in deinen Ratschluss und vor allem zeigt, wie es schon auf den ersten Zeilen der Bibel, auf den ersten Büchern der Bibel uns dieses tiefe, große Geheimnis deiner Rettung offenbart wird. Bezeugt durchs Gesetz, durch das Gesetz Mose. Herr, lass uns in dieser Weise der Schrift gerecht werden, indem wir auf der einen Seite verstehen, wozu das Gesetz gegeben worden ist, aber indem wir aber auch sehen, wie es uns zu dir treibt. Ich danke dir, Herr, dass wir dich haben und befehlen uns dir und dem Wort deiner Gnade an. Amen. Macht's gut, ihr Lieben. Bis zum nächsten Mal.